Vor einiger Zeit hörte ich einen Podcast. Der Beschreibungstext dieses Podcasts sagt Folgendes. Amanda ist eine Ehefrau, eine Mutter, eine Bloggerin. Sie ist Christin, eine charmante, schöne, quirlige junge Frau, die das Leben in vollen Zügen genießt. Aber Amanda liegt im Sterben und hat ein Geheimnis, von dem sie nicht will, dass jemand es erfährt. Sie beginnt einen Blog, in dem sie über ihre Krebserkrankung berichtet und wird zu einer Inspiration, die sowohl ihre Nachbarschaft als auch ihre Anhänger in der ganzen Welt berührt und fesselt. Amanda berichtet 7 Jahre lang über ihren Kampf mit Krebs, über die Kosten für die Behandlung, die in die Höhe gehen und wie schwer ihr das alles ist. Sie postet Bilder aus dem Krankenhaus mit Infusionen, ohne Haare, im Krankenhausbett. Sie beschreibt den schweren körperlichen Kampf mit dem Krebs. Sie sagt, sie ist Christ und sie arbeitet an einer christlichen Schule und kämpft um das Sorgerecht ihrer Kinder, weil ihr Mann, der weg ist, sie wegnehmen will. Und das, obwohl sie Krebs hat. Tausende und abertausende Follower folgen täglich ihren Posts, ihren Stories, ihren herzzerreißenden Beschreibungen, den Treffen mit anderen Krebskranken, in den Therapiegruppen, den Chemobehandlungen. Und viele Frauen fühlen mit. Und sie spenden kleine und große Beträge, schicken Gutscheinkarten und Geschenke, um sie zu ermutigen. Das Problem? Amanda ist nicht krank. Amanda hat keinen Krebs. Und das Geld geht auf ihr Konto. 7 Jahre lang. Gab es Leute, die gewarnt haben? Ja, aber niemand wollte es hören. Und 2019 wird sie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil sie über 100.000 Dollar, zumindest ist das nur der Betrag, wofür man sie drangekriegt hat, veruntreut hat. Und ihr Betrug war so raffiniert, dass sie medizinische Dokumente fälschte, sich den Kopf rasierte und sogar Mitglieder ihrer eigenen Familie waren davon überzeugt, dass sie krank war und standen ihr zur Seite. Als das Kartenhaus zusammenfällt, stehen viele Menschen vor dem Scherbenhaufen, dass sie 7 Jahre lang einer Geschichte geglaubt haben, die von vorne bis hinten gelogen war. Aber sie sah so gut und so echt aus. Verführung und Betrug sind real. Und wir leben in einer Welt, in der der Meister der Verführung, der Vater der Lüge, Satan, diese Welt beherrscht. Auch du stehst wirklich in der Gefahr, betrogen zu werden. Diese Thematik ist so real und so gefährlich, dass Paulus in seinen Briefen das immer wieder auf die ein oder andere Weise zum Thema macht. Und in Kolosser 2, die Verse 4 bis 8, ist das sein Hauptpunkt. Er warnt vor Verführung. Aber es ist mehr als ein leises Sprechen. Es ist mehr als ein, sei vorsichtig. Es ist eher so. Achtung, lass dich nicht verführen. Und diese Warnung, sie brauchen alle Christen. Vielleicht sitzt du heute hier und diese Warnung stören dich. Wieso muss denn immer vor allem gewarnt werden? So schlimm ist es doch nicht. Oder vielleicht denkst du, dass wir doch eher offen an die Dinge rangehen sollen, nicht so eng sein. Dieses ständige Warnen, das ist doch gesetzlich. Wir haben Freiheit. Oder du denkst, dass du eine gute und solide Theologie hast. Du bist reif und du hast schon Jahre an Lebenserfahrung hinter dir. Dir macht so schnell niemand etwas vor. Du riechst ja jede Verführung. Auch wenn du dich irgendwo in diesen Gruppen oder dazwischen wiederfindest, hör gut zu. Gottes Wort, das ich heute hier auslege, es wird aufzeigen, dass auch wenn wir feststehen, wir uns nicht verführen lassen sollen, sondern mit Christus wandeln sollen. Das Ziel der Predigt ist, dass du lernst, wie real Verführung ist, dass deine Verteidigungsanlagen dagegen feststehen müssen und dass du biblisches Abwehrtraining ausführen musst, damit du nicht durch schöne, aber falsche Rede verführt wirst. Schlag bitte den Kolosserbrief auf. Wir lesen den ganzen Abschnitt Kapitel 2, die Verse 1 bis 8, werden uns aber in der Predigt die Verse 4 bis 8 gemeinsam anschauen. Schlagt eure Bibeln auf und lest gemeinsam mit aus Gottes Wort. Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihn. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Und darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Soweit Gottes Wort. Wir gehen heute in drei Schritten durch diesen Text. Wir werden uns zuerst anschauen, dass Verführung real ist. Das sind die Verse 4 und 8. Verführung ist real. Wir werden uns zweitens anschauen, dass die Verteidigungsanlage stehen muss. Das ist der Vers 5. Die Verteidigungsanlage muss stehen. Und wir werden uns drittens ansehen, dass das Abwehrtraining Pflicht ist. Und das sind die Verse 6 und 7. Das Abwehrtraining ist Pflicht. Die Verse 6 und 7. Stellt euch das vor, Paulus schreibt hier einen Brief an die Gemeinde in Kolossä. Er ermutigt sie, schreibt ihnen ausführlich über die richtige Theologie, über Christus und was sein Dienst in und an der Gemeinde ist. Und dann in 2 Vers 1 kann man trotz der Tatsache, dass es nur ein Brief ist, deutlich merken, wie er um seine Geschwister ringt. Wie ein Vater, der sieht, dass sein Sohn auf eine Gefahr zuläuft und er ringt mit Worten um ihn. Sein ganzes Herzblut, seine Emotionen, sein ganzes Leben wirft er in die Waagschale, um seinen Sohn vor der Gefahr zurückzuhalten. So sehen wir hier. Paulus tut alles dafür, die Gemeinde zu schützen, ihr zu helfen, sie zu bewahren. Kolosser 2, Vers 1. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Und Paulus, er hat keine Furcht. Er läuft mitten in das Feuer hinein, obwohl er abwesend ist, dahin, wo es brennt, anstatt davor wegzulaufen. Und ihr müsst verstehen, das Ringen, den Kampf, den er um sie hat, er geht bis zum Äußersten. Warum? Weil er die Gemeinde liebt. Er weiß, Christus hat sich die Gemeinde erkauft und er weiß, sein Dienst ist es, der Gemeinde zu dienen. Und in dieser Haltung, in diesem Kampf um die Gemeinde, damit sie in der Reife wächst, in Christus wächst, sagt er jetzt, warum er all das macht. Schaut in den Vers 4, Kolosser 2, Vers 4. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Das ist der Grund. Paulus hat berechtigte Sorge, dass die Gemeindeglieder der Verführung der Welt auf den Leim gehen. Seht ihr? Er schreibt, das sage ich aber damit. Das ist die Begründung für all die Abhandlung über Christus, über seinen Dienst an der Gemeinde. All das hatte ein Ziel. Geschwister, lasst euch nicht verführen. Und wenn ihr euch den Abschnitt von Vers 4 bis 8 anseht, dann bilden die Verse 4 und 8 sozusagen eine Klammer. Thematisch sind sie eine Klammer um die Verse 5 bis 7. Und aus diesem Grund werden wir uns jetzt auch die Verse 4 bis 8 gemeinsam ansehen. Verführung ist real. Ja, Verführung ist real. An diesem Punkt kann es sein, dass du sagst, ja, grundsätzlich stimme ich zu. Ja, es gibt Verführung. Schaut nochmal in den Vers 4. Schaut rein. Die Esra-Bibel übersetzt hier, damit niemand euch betrügt durch Überredungskunst. Und zwei Dinge werden hier klar. Erstens, es gibt die Möglichkeit, dass wir betrogen werden. Es gibt die Möglichkeit, dass wir betrogen werden. Und zweitens, es passiert durch Überredungskunst. Um in dieser Thematik überhaupt gewappnet zu sein und damit du nicht verführt wirst, musst du erst einmal wirklich verstehen, dass die Möglichkeit besteht, dass du betrogen wirst. Ich rufe dich nicht zur Paranoia auf. Ich will nicht, dass du Gefahren siehst, wo keine Gefahr ist. Nein, aber dir muss klar sein, es droht Gefahr. Und wir fallen gerne von zwei Seiten vom Pferd. Die einen laufen völlig naiv durch die Welt, als gäbe es keine Gefahr. Und die anderen sehen hinter jeder Gefahr und hinter jeder Schneeflocke Gefahren. Aber beiden wird durch diesen Text geholfen, denn Gefahr wird eingeordnet. Diejenigen, die in allem Gefahr sehen, müssen biblisch darauf ausgerichtet werden, von welcher Seite sie denn wirklich droht und was die Lösung ist. Die Lösung ist nämlich nicht einfach nur Angst zu haben. Und wenn du ohne Bewusstsein vor Betrug durch die Welt gehst, dann muss deine Wachsamkeit erhöht werden. Du kannst betrogen werden. Und exakt das ist beim Sündenfall passiert. Der Grund, warum Sünde in dieser Welt ist, warum all das Leid da ist, wie es da ist, ist, weil Eva durch Satan betrogen wurde. Dieses Ereignis hat dazu geführt, dass wir jetzt sind, wo wir sind. Und wodurch ist denn dieser Betrug passiert? Überredungskunst. Das ist genau das, wovon Paulus hier spricht. Er ringt hier um die Kolosse und sagt, passt auf! Denkt daran, was ich hier alles schreibe, das soll dazu führen, dass ihr euch eben nicht verführen lasst. Das ist genau so, wie du deinen Kindern hoffentlich sagst, steig nicht zu jemand Fremdem ins Auto, selbst wenn er dir die schönsten Sachen verspricht. Und die Kinder, die denken sich, was ist denn das Problem? Die sehen die Gefahr nicht. Oder das sind wie die Schilder am Strand, wo steht, Achtung, tödliche Strömung. Und das Wasser sieht doch nett aus. Nur ein paar Wellen und dann gehst du rein und du schwimmst und schwimmst und schwimmst und das Meer, die Strömung zieht dich raus. Und so macht er ihnen hier in dem Vers 4 deutlich, Geschwister, ich habe ein Ziel hiermit. Lasst euch nicht von Überredungskunst verführen. Und das ist auch das Ziel der Predigten. Jede Predigt, die ihr hier vorne hört, will euch genau davor bewahren. Aber wisst ihr, wer das Ziel noch hat? Wer hat dieses Ziel noch? Die Ältesten, die Pastoren. Denn das ist ein Teil ihrer Arbeitsbeschreibung. 1. Petrus 5, die Verse 1 und 2. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Hütet die Herde, die bei euch ist. Das ist ihre Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Hirtenältesten in der Gemeinde. Denn die Bedrohung ist real. Und als Paulus die Gemeinde in Ephesus verlässt, um weiterzureisen, da warnt er die Ältesten vor Ort und sagt, ich weiß, dass nach meiner Abreise Wölfe kommen werden, reißende Wölfe. Und sie werden die Herde nicht verschonen. Und Geschwister, das ist, warum die Ältesten und die Prediger hier hinter der Kanzel, worin sie ringen. Dass euch niemand verführt. Dass nicht alles umsonst war. Dass nicht Satan reinschlägt und ihr auf den Leim geht. Wie der König David, als er noch als Schafhirte unterwegs war. Und er nahm es mit Bären und Löwen auf, um seine Herde zu schützen. So wissen auch die Ältesten und die Leiter, was auf dem Spiel steht. Es geht nicht um eine zu enge Sicht, sondern um biblisch reale Einschätzung der Lage. Wisst ihr, wenn die Polizei gerufen wird, und das passiert Weihnachten sehr oft, und sie werden gerufen zu einem häuslichen Streit, sind sie extrem vorsichtig. Wisst ihr warum? Sagen wir, eine Frau ruft an und sagt, mein Mann bedroht mich und schlägt mich. Weil sie wissen, es gibt so viele Fälle, dass wenn sie den Mann festnehmen, die Frau anfängt, auf sie einzuschlagen oder zu stechen. Weil sich das Opfer plötzlich solidarisiert. Sie müssen die Lage richtig einschätzen. Denn auf den ersten Blick würde man denken, nun ist das Opfer doch frei. Aber sie müssen die Gefahr real sehen, um heil aus der Situation zu kommen. Und wir müssen wissen, es gibt Gefahr. Wir dürfen nicht naiv durch das Leben gehen, sondern wir müssen an den richtigen Stellen wachsam sein und die Lage realistisch einschätzen. Und so auch in der Gemeinde. Paulus weiß und wir müssen wissen, es gibt Verführung. Geschwister, seid offen. Seid offen für andere Geschwister, für Älteste, für Leiter und für die Prediger, wenn sie euch vor etwas warnen und durch die Bibel sensibilisieren. Denn es kann sein, du hast vergessen, dass Verführung und Betrug real ist. Und wie bei Paulus, kannst du sehen, dass er darum ringt. Reagiere nicht mit einer wieso kritisiert mich hier jemand Haltung oder mit einem das ist für mich kein Problem oder das ist doch alles zu gesetzlich. Stattdessen sei dir bewusst, da ringt jemand wirklich um mich und sei offen, denn es steht viel auf dem Spiel. Aber wie sieht diese Verführung denn jetzt genau aus? Schaut mal an das Ende von Vers 4. Schaut an das Ende von Vers 4. Damit euch niemand betrügt durch Überredungskunst. Seht ihr das? Es geht um Worte. Ich will hier deutlich klarstellen, dass Verführung nicht nur durch Worte kommt, aber sie stehen am Anfang. Und ich will euch das auch kurz an 1. Mose 3 aufzeigen. Eva war ja schon eine unbestimmte Zeit im Garten Eden, richtig? Und zwar, bevor Satan sie ansprach. Und wie oft hatte sie, bevor Satan sie ansprach, schon von der Frucht gegessen? Gar nicht. Aber sie hatte sie schon gesehen, richtig? Sie hatte den Rat und den Befehl Gottes verinnerlicht und wusste, ich darf davon nicht essen. Was änderte das Ganze? Sah die Frucht plötzlich besser aus? Die Worte Satans. Und wozu führten diese Worte? Sie führten zu einer veränderten Einstellung zu der Frucht und dem guten Willen Gottes. Satan spricht zu ihr und zeigt ihr, dass Gott ihr etwas vorenthält. Und was ist ihre unmittelbare Reaktion? Wir werden in 1. Mose noch dahin kommen. Bin schon ganz gespannt auf die Predigt. 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab davon ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Worte verändern unsere Einstellung und unser Denken über Dinge und damit verändert sich unser Verhalten und unsere Handlung. Und weil das so einen großen Einfluss hat, deshalb warnt Paulus hier davor. Wisst ihr, warum ihr darauf so Acht geben müsst? Weil wir irgendwie denken, dass Worte ja nicht so schlimm sind, aber das, was wir sehen, das ist ganz schlimm. Was das Wort in Vers 4 Überredungskunst auch bedeutet oder wie man es umschreiben kann, ist Folgendes. Schöne, aber falsche Rede. Schöne, aber falsche Rede. Und die kann sogar gut gemeint sein. Das ist eine ernste Gefahr. Wollt ihr verstehen, warum in der Regierung und warum in der Geschichte so viele Regierungen Kinder so lange wie möglich in der Schule haben wollen? Warum Regierungen dafür sorgen, dass Menschen nur noch gewisse Dinge lesen und hören dürfen? Warum Disclaimer vor Hörspielen sind? Warum man von Indoktrinieren spricht? Warum Kinder so früh wie möglich und so leicht und sogar kostenfrei oft in der Kita abgegeben werden sollen? Wollt ihr wissen, warum? Weil diese Überredungskunst durch Worte das Denken und damit dein Verhalten und deine Einstellung ändern. Oder eben das der Kinder. Denkst du vielleicht in diesem Moment, der übertreibt? Lass dich nicht verführen. Satan ist der Meister darin, Dinge gut und richtig aussehen lassen zu können. Vielleicht denkst du, die Worte haben keinen Einfluss, aber wisst ihr, die Schrift zeigt es so deutlich. Und Paulus ringt genau um diesen Punkt mit den Kolossern. Denn die Kolosser, sie waren in der griechischen Kultur unterwegs. Sie waren davon umgeben und die haben philosophiert ohne Ende. Die haben Denkmodelle durchdiskutiert, da kommen wir heute nicht mal mehr hinterher. Und einige davon hatten auch hier und da einen guten und richtigen Punkt darin. Aber sie leiteten alle schlussendlich zu einem gottlosen Leben. Wie er im Korintherbrief schreibt, es ist weltliche Weisheit. Weltliche Weisheit. Schaut mal in den Vers 8. Kolosser 2, Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Hier steigert er das Ganze nochmal und das beschriebene Ziel wird zu einem Befehl. Hab Acht. Achtung! Wie auf einer Wandertour, wo du siehst, dass der, der vor dir läuft, gerade auf den Abgrund zuläuft und anfängt zu rutschen, rufst du, Achtung, schau nach vorne. So eindringlich ist Paulus' Aufruf in diesem Brief. Er packt die Kolosser sozusagen fest und schüttelt und sagt, passt auf, Geschwister. Und wenn ihr in den Vers 8 weiterlest, dann seht ihr, dass er hier nochmal wesentlich deutlicher auf Philosophie eingeht. Wir werden uns das heute anschauen. Theo wird nächste Woche nochmal tiefer in diesen Vers einsteigen. Was hier als Beute wegführen beschrieben wird, das ist jemand, der dich mit einem Köder langsam und sicher wegführt. Und was ist der Köder? Die Philosophien und der eitle Betrug oder der leere Betrug, wie die Schlachter sagt. Die Griechen sind besonders bekannt für ihre Philosophien. Und Paulus, er zeigt die Auswirkung dessen in seinem Brief später noch auf. Da waren diejenigen, die meinten, man müsse auf gewisses Essen verzichten oder sich der Ehe enthalten oder bestimmte Feste feiern oder auch die kosmische Energie beachten. Es ist die Selbstkasteiung im Verzicht, um dem Schmerz zu entgehen und dadurch selbst im Mittelpunkt zu stehen. Und auf der anderen Seite sind es die Leidenschaften, die Unreinheiten, die Lüste, die gehen so weit, dass jegliche Lust ausgelebt werden muss. Außerdem sehen wir die Irrlehre des Gnostizismus aufkommen, der unter anderem den Körper und den Geist voneinander trennt. Sie sagen, der Geist ist gut, der Körper ist schlecht, deswegen kannst du mit dem Körper machen, was du willst. Und damit war es völlig legitim, zu einer Tempelhure zu gehen, ohne dass es schlimm war. So zumindest war das Gedankengut dieser Philosophie. Und wisst ihr, heute in der Gender-Theorie trennt man eben auch den Geist vom Körper. Und es ist einfach eine neue, ausgeprägte Form des Gnostizismus. Kolossä war eine Stadt, die an einer Handelsstraße lag und die unterschiedlichen Gedankengüter, sie hatten großen Einfluss auf die Glieder der Gemeinde. Es war eine weltoffene und tolerante Stadt. Und was hatten alle diese Philosophien gemeinsam? Was hatten sie gemeinsam? Schaut mal in die Mitte von Vers 8. Eitler oder leerer Betrug, der aus den Traditionen und den Elementen der Welt kam, aber nicht aus Christus. Und diese Doppelung, leerer Betrug oder eitler Betrug, sie sagt, dass die Dinge ohne wirklichen Inhalt, ohne echte Grundlage, ohne Wahrheit und ohne Kraft sind. Es ist schön, aber falsche Rede. Selbst wenn sie gut gemeint ist. Vielleicht ist das Ganze dir jetzt etwas abstrakt und du fragst dich, ob du wirklich was damit zu tun hast. Wisst ihr, jeder von euch, alle, die in diesem Raum sind, sind heute mit unterschiedlichen Philosophien in Kontakt. Jeder. Und das Ziel ist heute immer noch das Gleiche. Ihr alle, die ihr hier sitzt, sollt mit überredenden Worten verführt werden. Es hat sich nichts geändert. Das große Problem ist, dass diese Reden in schönen Reden daherkommen. Und dass wir auf den ersten Blick denken könnten, es ist richtig. Gerade Social Media und YouTube. Es ist ein riesiger Marktplatz für diese Verführung. Ich werde euch gleich ein paar Beispiele nennen, die euch einen Eindruck davon geben sollen. Aber natürlich gibt es noch wesentlich mehr und auch viel mehr Richtungen. Das vorneweg, wo die Verführung stattfindet. Und längst ist es nicht nur auf YouTube und Social Media beschränkt. Auch alles, was gedruckt und gesprochen wird. Eines der Dinge, die wichtig zu verstehen sind, ist, dass die Verführung oft langsam stattfindet. Du liest oder hörst Videos an oder Posts mit kurzen Zitaten oder hast Unterhaltungen. Und die hören sich auch erstmal gut an. Aber ihre Ausrichtung ist doch nicht biblisch. Und Stück für Stück wird dein Denken darüber verändert. Und du wirst durch diesen eitlen Betrug überredet und verführt. Bedenke, wenn es nicht von Gott kommt, wer bleibt dann noch? Der Fürst dieser Welt, Satan selbst. Und er schläft nicht. Und er kommt oft im Engelsgewand mit schönen, aber falschen Worten. Es gibt eine relativ bekannte, konservative, christliche Influencerin, die sich viel mit dem Thema Narzissmus beschäftigt. Sie studiert mittlerweile Psychologie und man kann an ihren Videos und Posts sehen, dass diese weltliche Weisheit direkten Einfluss auf ihre Aussagen hat. Es hört sich erstmal richtig an und manche Sachen haben einen Teil Wahrheit, aber die ganze Ausrichtung ist falsch. Einmal stellt ihr jemand die Frage, Zitat, wie wahrscheinlich ist es, dass sich ein Narzisst aufrichtig bekehrt und ändert? Ihre Antwort. Um diese Antwort vollumfänglich geben zu können, müssen wir uns zunächst tiefgründig mit dem psychologischen Störungsmodell eines Narzissten beschäftigen. Und deshalb ist dafür auch eigentlich ein ganzes Tagesseminar notwendig. Das Grundproblem diese Aussage ist was? Ich sehe, ihr überlegt schon alle, wo der Fehler liegt, das ist gut. Sünde wird zur Krankheit gemacht. Sie beschreibt das in einem zugehörigen Video auch noch weiter. Diese Person, die hat ja, der Narzisst, ja, der hat ja in der Vergangenheit etwas erlebt, was ihn zu der Person gemacht hat. Und jetzt kann er durch diese Störung kaum oder keine Kritik annehmen. Und deshalb ist es schwierig. Was sagt die Bibel? Es ist Selbstliebe. Das Problem des Narzissten ist Selbstliebe. Er hat keine natürliche Nächstenliebe. Er ist stolz, er ist zornig und so weiter. Es gibt echte biblische Diagnosen dafür. Und das ist, was Gott sagt. Und was ist die Lösung? Was ist die Lösung, ihr Lieben, für Sünde? Die Gnade Gottes, die Menschen rettet. In dem Moment, wo wir Sünde zur Krankheit deklarieren, gibt es keine Hoffnung mehr. Aber in Wirklichkeit gibt es Hoffnung. Und nicht nur auf Rettung. Wisst ihr was? Es gibt Hoffnung auf echte, komplette Veränderung. Warum? Weil der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnt. Und wisst ihr was? Man braucht dazu kein ganzes Tagesseminar, um zu beschreiben, sondern diese einfache und klare Botschaft der Schrift, das Evangelium, es bringt Hoffnung, dass nämlich Christus ausreicht. Christus reicht aus. Eines der Grundprobleme, die da sind, ist, dass wir Menschen Autorität für unser Leben geben, die sie nicht haben sollten. Da werden plötzlich Influencer von Gemeinden eingeladen oder sie sind deine Hauptvorbilder. Was ist deren Autorität? Die Follower? Na, der hat 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 Follower, ist Christfluencer, so nennt man das heute für all die, die es nicht wissen. Und plötzlich muss das ja gut und richtig sein. Wieder so eine Philosophie, die die Welt in die Gemeinde gebracht hat, wo die Apostel, getrieben vom Heiligen Geist, deutlich machen, dass Männer Gottes sich in Ortsgemeinden bewähren müssen, dass ihr Charakter und die Treue gesehen werden muss, damit sie eine biblische Legitimierung für Leitung und Lehre haben, ist es heute die Anzahl der Follower. Plötzlich kann ein Mann, wo man weder die Ortsgemeinde kennt noch den Nachnamen kannte, in das Leben von Tausenden von Gemeindegliedern sprechen und bekommt die große Bühne geboten. Das ist, was die Welt lehrt. Einfluss macht dich zu etwas. Merkt ihr, wie leicht dieser Betrug zu falschen Entscheidungen führt? Und es wird gar nicht mehr hinterfragt. Wir leben einfach damit. Es gibt ein Social-Media-Netzwerk, wo sich mehr die Business-Leute aufhalten, LinkedIn. Hier findet man auch eine Menge Posts und auch Christen, die das Zeug reposten, die ebenfalls eine falsche Theologie fördern. Kurzes Zitat. Menschen werden nicht produktiver, wenn man sie ins Büro zwingt. Ich sehe einen Chef schon nicken. Das steht mit großen Buchstaben auf dem Post. Das hört sich erstmal vielleicht gut an. Aber was ist das biblische Prinzip, ihr Lieben? Der erste Petrusbrief macht es klar. Es ist die Unterordnung unter den Arbeitgeber. Ja, es steht in der Bibel. Und hier wird mit Zwang falsch suggeriert, niemand habe dem Mitarbeiter etwas vorzuschreiben. Hört sich nett an, ist aber komplett falsch. Und vielleicht denkt ihr, ach okay, habe ich kein Problem mit. Doch. Denn genau das sind die überredenden Worte, die Überredungskunst der Welt, die mit schönen Posts und netten Zitaten und Reden daherkommen. Und wenn wir nicht aufpassen und Acht haben, gehen wir ihnen auf den Leim. Langsam, aber sicher. Ein Influencer-Coach postet: Liebe dich selbst genug, um dich aus einem Umfeld zu entfernen, in dem du dich nicht geliebt, wichtig oder wertgeschätzt fühlst, du bist es dir selbst schuldig. Also ich übersetze nochmal kurz. Ja? Er sagt, wenn du dich nicht geliebt und wertgeschätzt in einem Umfeld führst, entferne dich. Und jetzt stell dir vor, dir geht es gerade und schon lange so. Niemand liebt dich so richtig. Du hast riesige Enttäuschung erfahren. Wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt das gerade richtig. Weil du hast eine vermeintliche Lösung für dein Problem. Und dann denkst du, ja, ich muss mich entfernen, weil ich werde sowieso nicht geliebt und wertgeschätzt. Es ist Gift für dich. Das ist Gift. Diese Worte verführen dich. Es ist bunt verpackter Betrug. Es ist leer. Warum? Es hat keine Kraft. Es hat keine Kraft. Die einzige Möglichkeit ist was? Was hat Paulus bis zu diesem Punkt im Kolosserbrief deutlich gemacht? Du brauchst Christus und die Gemeinde. Das reicht aus. Wirklich. Das reicht aus. Liebe Geschwister, ich habe wirklich beruflich viel damit zu tun und ich habe in meiner Vergangenheit eine Menge damit zusammengearbeitet. Aber ich muss euch sagen, das sind leere Zisternen, die im Internet kursieren. Leere Zisternen, die mit schönen Reden daherkommen, aber letztendlich weg von Christus führen. Wie bei Amanda am Anfang. Waren das alles naive Leute? Nein. Nein. Aber sie sind dem gut gemachten Betrug auf den Leim gegangen. Sie haben die Red Flags, die Warnungen nicht sehen wollen, obwohl sie da waren. Und wir sind täglich davon umgeben, jeden einzelnen Tag. selbst wenn du keinen Instagram-Account hast. Wenn du also auf YouTube unterwegs bist, du wirst eine Menge Dinge sehen und hören, die sich erstmal richtig anhören, aber sie sind falsch. Viele Dinge sind sogar angeblich biblisch belegt, und zwar aus allen Richtungen, nicht nur von den Mainstream-Medien, sondern auch von der Gegenseite. Auf Instagram, LinkedIn, X, TikTok, Snapchat, was auch immer ihr für Namen einsetzen wollt und was auch immer noch kommen wird, das sind Milliarden Posts, Milliarden von Posts mit schöner, aber falscher Rede. Mit Philosophie und eitlem, leerem Betrug, und sie sind alles eins, nämlich kraftlos. Völlig ohne Kraft. Aber auch bei Büchern und Filmen und Serien. Genau das Gleiche. Was denkst du, passiert, wenn du als junge Frau Romane liest und Serien schaust, in denen eine Beziehung vorgegaukelt wird, die ausschließlich im Kopf der Drehbuchautorin entstanden ist, aber nichts mit biblischer Realität zu tun hat? Dein Bild des zukünftigen Mannes wird davon geprägt, 100%. Und weißt du was? Das ist, was du erwarten wirst, wenn du nicht aufpasst, wenn du dieser Sache auf den Leim gehst. Sei auf der Hut. Kolosser 2, Vers 4, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Das ist der Grund. Paulus sagt es. Kolosser 2, Vers 8, habt Acht, dass euch niemand beraubte durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Wir haben uns jetzt in den Versen 4 und 8 angeschaut, dass Verführung real ist. Verführung ist real. Sie begann in 1. Mose 2 und sie hält bis heute an. Und du musst aufpassen bei allem, was du siehst, bei allem, was du hörst, dass du dich nicht durch überredende Worte verführen lässt. Bedenke das in deinem Umgang mit sozialen Medien, mit Dingen, die du in deinen Status stellst, mit Büchern, mit Podcasts, mit Zeitungen, mit Bildern, mit dem, was andere dir erzählen und mit deinen Kindern, wie viel du sie in die Betreuung der Welt gibst. Denn dieses Prinzip wird auch bei ihnen angewandt. Und du bist verantwortlich, dass sie nicht verführt werden. Kommen wir zu Vers 5. Die Verteidigungsanlage muss stehen. Wir hatten jetzt gesehen, dass Verführung real ist, dass es von nichts Halt macht, nicht von Nachrichtensendern, Dokumentationen, Seminaren, Berichterstattung. Und jetzt kommt Paulus zum nächsten Punkt und sagt, die Verteidigungsanlage muss stehen. Sie muss stehen. Vers 5, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Nachdem Paulus den Kolossern schrieb, dass er um sie ringt und seine theologischen Ausführungen über Christus dazu dienen, dass sie sich nicht verführen lassen, zeigt er hier seine Freude über die Tatsache, dass ihr Bollwerk steht, dass ihre Verteidigungsanlage fest ist. Paulus ist in diesem Moment nicht bei ihnen, aber er weiß, dass sie durch Christus verbunden sind. Und jetzt drückt er seine Freude aus, weil er weiß, durch Epaphroditus, sie stehen fest. Aber warum freut sich Paulus dann? Weil er sieht, sie kämpfen. Die Mauer ist oben. Und er sieht, dass sie Christus Ehre bringen. Und er selbst sagt am Ende seines Dienstes, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und er sieht, sie sind auf dem richtigen Weg. Und wenn ihr nochmal in den Vers 5 in die Mitte schaut, dann seht ihr, dass er sagt, er freut sich über ihre Ordnung und Festigkeit des Glaubens an Christus. Seht ihr das? Das ist Militärsprache. Und die Menge übersetzt das folgendermaßen. So bin ich doch dem Geist nach bei euch gegenwärtig und sehe mit Freuden eure festgeschlossene Kampfstellung und das gesicherte Bollwerk des Glaubens an Christus. Das ist, wie diese zwei Worte gebraucht werden. Es ist Militärsprache. Ja, sie lebten in einer Kultur, die wahrscheinlich wie unsere Kultur heute versucht hat, mit massivem Einfluss diesen Einfluss auszuüben. Aber sie hatten eine festgeschlossene Kampfstellung. Das ist die Aufstellung der Truppen. Sie standen fest zusammen. Sie hatten gesichertes Bollwerk, also zusätzlich eine Verteidigungsanlage. Und worin bestand beides? Aus dem Glauben an Christus. Sie waren sowohl als Gemeinde fest geschlossen in den Reihen und gemeinsam im Verteidigungskampf, also nicht als Einzelkämpfer zu Hause, nur ich und Jesus, sondern sie standen fest zusammen. Außerdem war ihr Glaube an Christus fest und diente damit als Verteidigungsanlage gegen all diese Philosophien, von denen wir eben schon gehört haben. Und versteht ihr? Er sagt damit, im Moment ist alles gut bei euch. Seht ihr das? Dadurch stellt sich folgende Frage. Warum hat er sie dann vor Verführung gewarnt? Ist doch alles okay. Nun, er bewirkt mit der Aussage zwei Dinge. Erstens, sie werden erinnert, dass sie im Kampf stehen. Sie werden erinnert, dass sie im Kampf stehen. Durch die Militärsprache und der Aussage erinnert er sie, das ist ein geistlicher Krieg, in dem ihr steht. Wisst ihr, so oft ist das Problem, dass wir vergessen, dass es gefährlich ist. Wir vergessen, dass wir bildlich gesprochen im Schützengraben liegen und die Kugeln rechts und links einschlagen. Wir vergessen das. Wir denken, ist doch alles normal und friedlich und lassen uns dadurch täuschen. Ich traf mal einen Polizisten, der vor seiner Polizeilaufbahn in Afghanistan als Soldat war. Und er war mit seinem Kameraden auf Patrouille, als ihnen ein kleines Mädchen entgegenkam. Sie haben sich nicht viel gedacht, bis das kleine Mädchen ein AK-47 Sturmgewehr unter ihrem Kleid hervorholte und seinem Kameraden in den Kopf schoss. Der war tot. Die beiden Männer waren in Militäruniform. Sie waren im Krieg und trotzdem hatten sie für einen kleinen Moment nicht damit gerechnet, dass tödliche Gefahr von überall ausgeht. Und einer von beiden musste es mit seinem Leben bezahlen. Wir müssen daran erinnert werden, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und der hört nicht auf, bis Christus wiederkommt oder wir zu ihm gehen. Denk daran. Du musst eine festgeschlossene Kampfstellung und ein gesichertes Bollwerk des Glaubens an Christus haben. Vergiss nicht, dass du immer als Christ in diesem Kampf stehst. Gemeinsam als Geschwister. Gemeinsam als Geschwister, verwurzelt in Christus. Also, sie werden erinnert, dass sie im Kampf stehen. Zweitens, sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass Feststehen nicht bedeutet, dass Überredungskunst nicht da ist. Lass mich das erklären. Sie hätten jetzt die Frage stellen können, sagen, Paulus, warum schreibst du uns das? Es ist doch alles okay bei uns. Warum musst du uns überhaupt darauf ansprechen? Schreib doch an die, die sowieso im Glauben Probleme haben. Aber das ist ein Trugschluss. Denn wir müssen immer daran arbeiten. Nur weil wir jetzt feststehen, heißt nicht, dass wir nicht überredet werden können. Nicht mal der beste Prediger der Welt und derjenige, der am meisten betet und die Bibel auswendig kennt, kann sich zur Ruhe legen. Nein, Paulus sagt ihnen ja trotzdem, dass sie feststehen sollen und aufpassen müssen. Das bedeutet, egal wie fest du gerade im Wort stehst, leg nicht die Uniform ab. Reiß nicht die Mauern ein, verlass nicht die Truppe. Du bist immer noch in Gefahr. Und gerade dann, wenn du viel lernst und meinst, viel zu wissen, ist die Gefahr hoch, dass du meinst, über jeden Zweifel erhaben zu sein. Ja, du musst Acht haben und feststehen im Glauben an Christus. Denn auch Christen, die feststehen, können durch schöne, aber falsche Rede verführt werden. Und so kannst du langsam von Christus wegkommen. Und jeder kann dieser Rede auf den Leim gehen. Und bei manchen endet es sehr tragisch. Johann Wolfgang von Goethe. Wisst ihr, dass er offen für geistliche Dinge war? Er betete. Er wurde von frommen Freunden geprägt, die ihm das Evangelium verkündigten. Doch die Kirche in Deutschland erstarb zu diesem Zeitpunkt, schreibt jemand. Die Konservativen waren in eitlen Streitfragen verloren und die rationalistischen, pantheistischen und bibelkritischen Lehrschulen Voltaires und Spinozas eroberten das Land. Goethe antwortete verteidigend darauf, ich für meine Person hatte sie, die Bibel, lieb und wert, denn fast ihr allein war ich in meine sittliche Bildung schuldig. So ist dieser junge Mann 19 Jahre alt, streckt sich aus nach Gott und mit Gefühl und Enthusiasmus findet er das Evangelium erquickend. Er geht noch in die Gemeinde, bittet um Gebet, liest die Bibel. Aber seine anfängliche Verteidigung des Evangeliums wird kraftlose Floskelei. Das Christentum schien in der kummervollen Gegenwart nur noch in der Erinnerung an seine ruhmvolle Vergangenheit zu leben. Goethe erblickte die Gemeinde im traurigen Verfall und er ließ sich verlocken. Der einst so bewegte, interessierte und suchende Goethe war hart wie ein Stein. Selbst erklärt ein alter Heide, hatte er nur Spott für das Christentum, hatte die Selbstverwirklichung seinen Geist umworben. Denn für ein solches Genie wie Goethe war das Evangelium Torheit. Wer dürfte ihm Grenzen schaffen? Wie könnte er sich je verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen? Doch glücklich war er nie. Derjenige, der das moderne Deutschland schuf. Als er mit 35 Jahren am Höhepunkt seines Ruhmes ist, schreibt er, ich gehe hier herum wie ein verloren Schaf und finde nicht, was meine Seele sucht. Verführung und Betrug sind real. Aus diesem Grund muss dein Bollwerk des Glaubens stehen. Und wenn du feststehst, dann sieh zu, dass du deinen Schutz nicht aufgibst. Nachdem wir uns diese zwei Punkte angesehen haben, dass Verführung real ist und dass die Verteidigungsanlage stehen muss, kommen wir zum dritten Punkt. Das Abwehrtraining ist Pflicht. Das Abwehrtraining ist Pflicht. Schaut in eure Bibeln die Verse 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Hier ein paar Besonderheiten von diesem Abschnitt. Hier bekommen die Kolosser einen direkten Befehl. Das ist der erste Befehl in diesem Abschnitt. Und zwar, sie sollen in Christus wandeln. Der Großteil ist im Passiv geschrieben. Und C, das Abwehrtraining ist auf den ersten Blick überhaupt nicht das, was wir denken. Also lasst uns diesen wichtigen Part einsteigen, damit wir gegen die leeren und kraftlosen Philosophien der Welt bestehen und Gottes Taktik nutzen, um dagegen anzugehen. Schaut mal in den Vers 6. Hier in dem Vers 6 stellt Paulus noch einmal fest, dass sie Christus angenommen haben. Ist eine Feststellung. Das hat er in dem Brief schon mehrfach gemacht, dass sie gerettet sind und damit Nachfolger von dem Herrn Jesus Christus. Aber hier steht ein kleiner, aber wichtiger Hinweis, den man oft übersieht. Guck mal rein. Was sagt er? Christus, den Herrn. Ein kleiner Hinweis, dass aber Christus eben derjenige ist, der das Sagen hat. Denn durch ihn und für ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Christus ist Herr. Und das ist wichtig, denn erst danach kommt der Aufruf, in Christus zu wandeln. Er ist der Herr und er reicht völlig aus für dein Leben. Du brauchst keinen Coach, du brauchst keinen Influencer, niemand anders wird benötigt. Die Gemeinde und Christus reichen aus. Und wenn ihr den Vers 6 anseht, dann seht ihr, dass sie in Christus wandeln sollen. Und jetzt schreibt er, gewurzelt, auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Seht ihr das? Dieser Teil steht nicht im Aktiv, sondern im Passiv. Was ist der Unterschied? Nun, der Unterschied ist der, dass dort nicht steht, wurzelt euch, festigt euch, sondern dass sie schon gewurzelt und auferbaut in ihm sind. Und das zeigt den Kolossern, das ist bei euch schon der Fall. Diese drei Begriffe, gewurzelt, ja, wir erinnern uns wahrscheinlich sofort an Psalm 1, sie sind fest verwurzelt in Christus. Auferbaut, sie sind in auf Christus gegründet. Ihr ganzes Leben basiert jetzt auf Christus, auf ihm, dem Fundament. Und sie sind gefestigt im Glauben. Das ist die Garantie. Das ist die Garantie für all das. Und diese drei Begriffe im Passiv, sie beschreiben, sie sind festgemacht worden. Sie sind schon festgemacht worden. Und das ist der Zustand. Und wieder eine Erinnerung daran, was ihre Identität ist. Und das ist so wichtig für dich. Das ist wichtig für dich zu wissen. Denn in dem Abwehrkampf musst du wissen, dass du in Christus gewurzelt und auferbaut wurdest. Daher kommt deine Kraft. Wenn du lieber lauter Webseiten zu Rate ziehst und dir lieber irgendwelche psychologischen Webseiten anschaust oder Coaching-Rat angedreht wird, dann erinnere dich daran. Du bist schon in Christus festgemacht. Die Wurzeln sind schon drin. Er reicht aus für dein Leben. Du bist in ihm verwurzelt. Die Kraft kommt durch ihn. Er ist der Weinstock. Ihr seid die Reben. Und jetzt kommt die Lösung. Jetzt danach kommt die Lösung gegen den Betrug. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für die Lösung? Ein ganzes Tagesseminar. Nein. Schaut mal in den Vers 6 und ich nehme jetzt die Elberfelder, weil es da klarer wird. Schaut mal auf dem Bildschirm, da habe ich es unterstrichen. Was kursiv ist, ist der Nebensatz. Was fett und unterstrichen ist, ist der Hauptsatz. Und jetzt zu dem Satz. Er sagt, so wandelt in ihm, dann kommt der Nebensatz, gewurzelt, auferbaut und so, überströmend darin mit Danksagung. Wenn wir den Hauptsatz lesen, ist es also, so wandelt in ihm, überströmend darin mit Danksagung. Und zwischendrin sagt er ihnen, welche Identität sie haben. Seht ihr das? Das ist die Lösung. Das ist Paulus' Lösung gegen Verführung. Dankbarkeit. Dankbarkeit wofür? Er hat es in Kapitel 1 schon gesagt. Sie sollen dem Vater Dank sagen für die Rettung. Dankbar für das Werk, was der Vater vollbracht hat. Dass er sie gewurzelt hat, dass er sie auferbaut hat, dass er sie gegründet hat. Christus reicht wirklich aus. Er reicht wirklich aus. Du brauchst kein Magnetarmband, das die Schwingung von deinem Zorn zur Ruhe bringen soll. Du brauchst auch keine Raumdüfte, die deine innere Ruhe und Abwehr hervorheben sollen. Du brauchst keine Psychotherapie, die dir sagt, du musst damit lernen, umzugehen, dass du seit Kindheit ein Narzisst bist und du musst einfach lernen, dass du halt so bleibst. Du brauchst keine weltlichen Ratgeber, die dir sagen, dass die Rebellion deines Kindes eigentlich ein Schrei nach Liebe und Aufmerksamkeit ist und wenn er nur genug Liebe bekommt, wird er ruhig. Du brauchst auch keine Ratgeber, die dir sagt, dass dein Ehemann oder deine Ehefrau kein Recht auf dich haben und du dich jederzeit entziehen kannst, um dich selbst zu kümmern und deine innere Mitte zu finden. Durch und in Christus hast du alles, was du benötigst. Alles. Einfach alles. Und warum, Geschwister, gerade Dankbarkeit? Ist das nicht komisch? Wir hätten jetzt alles Mögliche erwartet. Ja, wir müssen dagegen beten oder um die Stadt drumherum laufen, gibt ja so ein paar Konzepte. Nee, die Bibel sagt Dankbarkeit. Warum genau dieser Punkt? Erinnert ihr euch an Psalm 100? Da ging es um Dankbarkeit. Es ist ein wichtiges Thema. Und wenn wir das verstehen wollen, müssen wir noch einmal zurück zu 1. Mose 2. Was war da das Problem? Nun, Satan, er ließ Eva an der Güte Gottes zweifeln. Und anstatt dass Eva Folgendes antwortete, ich bin Gott dankbar, denn er hat uns alles gegeben, was wir zum Leben benötigen und uns fehlt an nichts, ließ sie sich betrügen und nahm die verbotene Frucht. Eva war was? Sie war nicht dankbar. Und wie Paulus im Römerbrief Kapitel 1 sagt, kommt Gottes Zorn über die Menschheit, weil sie, Gott kennend, ihn nicht verehren will und was noch nicht machen will. Ihm Dank darbringen. Wie wandelst du in Christus? Überströmt in Dankbarkeit. Das ist die Lösung. Und in der Dankbarkeit erkennst du an, ich habe alles, was ich brauche. Gott lässt es mir nicht an einer einzigen Sache fehlen, die ich benötige. Und seine Gnade und Güte und seine Weisheit und seine Erkenntnis ist so überfließend, dass ich nichts anderes benötige. Er reicht aus. Wie die Psalmisten in tiefster Not klagen, und dann kommt die Wende, und sie sagen, als ich aber aufschaute und deine Werke betrachtete. Wie können wir Christus dankbar sein? Wir müssen fest in seinem Wort stehen. In Vers 7 steht ja, so wie ihr gelehrt worden seid. Seht ihr das in Vers 7? So wie ihr gelehrt worden seid. Und damit meint er übrigens nicht alles, was ihr bis heute von irgendjemand gehört habt. Weil das kann auch Verführung beinhalten. Sondern er bezieht sich auf das, was er, Paulus, schon gepredigt hat. Und das ist die Lehre der Apostel des Christus. Das, was er im Kolosserbrief wiederholt. Es ist gesunde, biblische Lehre. Du brauchst gesunde, biblische Lehre. Denn nur dann kannst du wirklich wissen, wofür du dankbar sein kannst und sollst. Wie willst du standhaft sein, wenn du 30 Minuten durch Instagram scrollst und morgens 5 Minuten geistliches Fastfood zu dir nimmst? Wie soll das funktionieren? Sei dankbar. Sei Christus dankbar. Dreh dich um ihn, denn er genügt. Du brauchst keine extra Lehre. Du brauchst keine extra Erkenntnis. Was sollt ihr jetzt konkret tun? Ich habe eine kleine Liste gemacht mit konkreteren Dingen, die man tun kann. Denkt nur daran, diese Liste ist nicht vollständig, sondern ihr nehmt die Prinzipien und wendet sie in eurem Leben an. Aber ein paar Dinge, wie man das umsetzen kann. Du musst dich warnen lassen, denn Verführung ist real. Lass dich nicht von leerem Betrug mit schönen, aber falschen Worten überreden. Das ist das Prinzip. Lass dich nicht überreden. Denk daran, es fängt langsam und unmerklich an. Prüfe, was du liest. Von wem kommt es? Was ist die Absicht? Ist es wirklich biblisch oder ist es mit Gift vermischt? Sei dir sicher, dass etwas wirklich mit biblischen Prinzipien übereinstimmt, bevor du etwas teilst und weitergibst. Überlege, was du liest und dir ansiehst. Verändert es langsam dein Denken? Bist du dir sicher, dass es einen guten Einfluss auf dich hat? Oder ist es Betrug? Wenn du Kinder hast, welchem Einfluss sind deine Kinder ausgesetzt? Kommst du deiner Pflicht als Vater und ihr als Eltern nach und beschützt nicht nur eure Seele mit dem Bollwerk, sondern auch die Seele eurer Kinder? Denk daran, alle weltlichen Einrichtungen leben und lehren und erziehen nach weltlicher, teuflischer Philosophie. Schützt deine Kinder, auch in einer christlichen Schule. Das ist eure Verantwortung. Fall nicht auf christliche Influencer rein. Lass mich das nochmal ganz ausdrücklich sagen. Sie haben keine biblische Autorität. Woher weißt du denn, wie ihr Leben ist? Sind sie treu? Leben sie in Heiligung? Weißt du, in welche Gemeinde sie gehen? Und ist diese Gemeinde eine biblische, gesunde Gemeinde? Sei vorsichtig. Es gibt eine Menge christlicher Influencer, die biblisch gesund angefangen haben und über die Jahre sind sie weggedriftet und haben den Glauben verworfen. Und eine Menge ihrer Follower sind mitgegangen. Die Verteidigungsanlage muss stehen. Zwei. Die Verteidigungsanlage muss stehen. Sei dir bewusst, auch ein reifer Christ kann betrogen werden. Ist eine Kampfstellung mit den Geschwistern in der Gemeinde geschlossen? Ist deine Kampfstellung mit den Geschwistern in der Gemeinde geschlossen? Oder bist du oft nicht hier, sondern zu Hause? Bist du gemeinsam mit den Geschwistern in der Kampfstellung oder lässt du dich von allen möglichen Ideen zu Hause betrügen? Es ist schlecht und gefährlich für dich. Ist das Bollwerk aufgebaut? Bist du verankert in der Schrift und in Christus? Oder bist du mit allem möglichen anderen beschäftigt? Was wäre das Urteil über dich, dass du feststehst oder dass du dich schon hast überreden lassen? Oder merkst du es schon gar nicht mehr? Sprechen dich Geschwister schon auf Dinge an und du lehnst es ab? Zu eng, zu gesetzlich, ich habe damit kein Problem. Niemand hat in mein Leben zu schauen. Wisst ihr, Epaphras, er wusste um das Leben der einzelnen Geschwister und das teilte er Paulus mit. Deswegen sagte er, ihr steht fest. Erinnere dich daran, du bist im Kampf. Und wenn du merkst, dass es gerade bei dir schwierig ist, dann geh zu den Geschwistern und lass dir helfen. Drittens, Abwehrtraining ist Pflicht. Bist du gerade bitter, undankbar, überladen oder sogar überlastet, dann bist du gerade sehr, sehr anfällig für Verführung. Für die Überredungskunst, die nicht aus Christus ist. Hör dir die Predigt zur Dankbarkeit nochmal an und trainiere dich, Christus dankbar zu sein. Erinnere dich immer. Was reicht aus? Christus reicht aus. Christus reicht aus. Lies die Bibel und komm in den Gottesdienst und triff dich mit unterschiedlichen Geschwistern in deiner Abwehrhaltung. Das sollen nur ein paar Hilfen sein, um Dinge konkret anzugehen. Denk daran, die Gemeinde und Christus reichen aus. Es ist alles, was wir brauchen. Wir sollen uns nicht von Falschen verführen lassen und in Dankbarkeit in Christus wandeln. Nochmal. Achtung. Lass dich nicht verführen. Das Thema ist wichtig. Das Thema ist so wichtig. Paulus ringt darum. Wir ringen darum. Lasst uns alle darum ringen, fest zu stehen in Christus. Wie gesagt, Theo wird nächste Woche nochmal deutlich auf den Vers 8 eingehen. Es ist dann eine gute Erinnerung für euch alle und für uns alle. Lasst uns festhalten an Christus und seinem Wort, denn Christus reicht aus. Lasst uns gemeinsam beten, ihr könnt dazu gerne aufstehen. Jesus Christus, wir sind dir so dankbar dafür, dass du ausreichst. Es ist so hoffnungslos, die Philosophien der Welt, was sie uns weismachen wollen. Was vermeintlich der bessere Weg ist, entpuppt sich nachher als tödlich und hoffnungslos. Und ich bete darum, Herr, dass wir feststehen in dir. Ich bete darum, dass wir auch weiterhin feststehen. Herr, gib uns offene Augen und Ohren dafür, wo der Feind uns verführen will. Hilf uns, offene Augen und Ohren für die Geschwister zu haben, um sie davor zu bewahren, dass sie dem Feind nicht auf den Leim gehen. Herr, gib Gnade mit uns als Gemeinde. Gib Gnade, dass wir deinem Wort gehorsam sind und fest in dir verwurzelt und verankert sind. Und Herr, wir wollen dir so dankbar sein. Denn all das kommt nur aus dir. Du hast uns verwurzelt. Und du bist gleichzeitig der Grund, auf dem wir stehen. Und du reichst völlig aus. Es ist so gut zu wissen, dass wir nichts anderes brauchen. Danke, dass du die Gemeinde hier als Ortsgemeinde zusammengeführt hast, damit wir gemeinsam als ein Bollwerk stehen können, uns gemeinsam helfen können, gemeinsam dagegen ausrichten können und mit Freude und Dankbarkeit in dir wandeln können. Herr, gib Gnade, dass wir uns nicht verführen lassen von der Welt, sondern dir dankbar sind und fest in dir stehen. Denn du, Herr Jesus, reichst aus. Amen.